Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Format hier aus dem Triathlon-Hause. Wir begrüßen euch herzlich zum Aloha Friday und wir, das sind in diesem Fall euer Redakteur, Weltmeister und Titelverteidiger
Lars Wiechert. Moin.
Und mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin der Kopf hinter dem Team Germany Kona 26 powered by Ruvi. Und um dieses Team wird es gehen, um die deutschen Age-Grupper, die am 10. Oktober bei der Ironman-Weltmeisterschaft 2026 antreten. Lars, du bist einer von denen.
Ja, aber nur ein ganz kleiner Teil. Es sind ja wirklich richtig viele diesmal. Und was mich auch freut, ist, dass es eben Frauen und Männer wieder gemischt sind. So habe ich ja meine erste Weltmeisterschaft 2022 wahrgenommen auf Hawaii. Und dann habe ich noch eine andere gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie es diesmal wird. Und freue mich richtig, dass da ein sehr großes Team jetzt zustande gekommen ist und wir jetzt auf dem Weg nach Hawaii die Vorfreude immer größer werden lassen können und darüber sprechen.
Ja, großes Team ist das Stichwort. Wir sind inzwischen 148 Deutsche, die sich da zusammengefunden haben. Zu finden alle unter tri-mag.de/kona26. Wenn ihr qualifiziert seid und noch nicht auf der Liste seid, geht auf die Seite, da findet ihr ein Formular, wo ihr eure Mitgliedschaft beantragen könnt. Wir haben ganz viele Überraschungen für euch vor. Wir haben schon Webinare gemacht, 2 Stück, 1 zur Begrüßung, 1 zur Reiseplanung. Das nächste wird sein zum Thema Ernährung. Ich freue mich sehr drauf. Ja, diesen Podcast, den haben wir uns ein bisschen in Rubriken eingeteilt und die erste Rubrik ist, wir sprechen ein bisschen hawaiianisch. Es gibt so ein paar hawaiianische Begriffe, die muss jeder kennen, der dahin fährt. Sprichst du gut hawaiianisch?
Fast fließend, könnte man fast sagen. Wer eventuell den Film Inglourious Basterds kennt und weiß, wie gut fließend Brad Pitt in diesem Film Französisch spricht, so ist ungefähr mein Niveau vom hawaiianischen. Also ich kann auf jeden Fall unser erstes Wort gut sagen, Mahalo. Und weiß auch, was es bedeutet.
Ja, das bedeutet Dankeschön oder steht auch so für Dankbarkeit. Und es drückt neben einem einfachen Dankeschön auch eine tiefe Wertschätzung, den Respekt und die Anerkennung aus. Ja, das ist so, ich kenne es so verabschiedet man sich auf Hawaii.
Ja, man verabschiedet sich so oder es ist so gang und gäbe, dass schon irgendwie zum Ende immer mal Hallo gesagt wird. Ist es auch dieses Hallo wirkt für uns ja eher so wie ein herzlich willkommen oder Hallo, aber es ist wirklich so dieser Abschied, die Dankbarkeit dafür, dass man da war, was bekommen hat. Mahalo hört man da schon sehr häufig.
Ja, wenn es einem besonders gut gefallen hat, kann man auch sagen Mahalo Nui Loa, das heißt nämlich vielen Dank. Oder man könnte sagen Mahalo Anui, das heißt herzlichen Dank oder großer Dank.
So weit war ich noch nicht, deshalb, ich sage ja, meine hawaiianischen Kenntnisse sind noch nicht ganz so groß, obwohl es dieses Jahr das dritte Mal da sein wird. Aber auf dem Weg bis nach Big Island in diesem Jahr werde ich ja hier jetzt einiges lernen, auch wenn ich das erste Wort schon kannte. Kommen da hoffentlich noch einige, die ich da mir merken muss, damit ich da auch fließend hawaiianisch auf der Insel dann mitsprechen kann.
Ja, ich kann noch einen nachlegen und zwar Aole Pili Kila. Das heißt, das ist die Antwort aufs Mahalo und zwar bitteschön oder keine Ursache.
Okay. You are welcome ist ein bisschen einfacher.
Ja. Wir wollen in diesem Podcast natürlich auch die Mitglieder des Team Germany Kona 26 powered by Ruvi zu Wort kommen lassen. Und dazu möchte ich euch noch ein bisschen zu Ruvi erzählen. Und zwar kennt ihr es vielleicht. Es ist der Abend vor dem Rennen. Ihr liegt im Bett. Das Zimmer ist fremd. Der Ventilator surrt. Und der Kopf läuft auf Hochtouren. Wie war das nochmal mit dem Anstieg nach dem Turnaround? Wo bläst der Wind richtig rein? Genau dieses Gefühl, das kannst du dir sparen. Nämlich mit Ruvi, unserem Titelsponsor des Team Germany Kona 26. Mit Ruvi lässt dich die echte Kona-Strecke in der Form nicht kalt, aber macht dich heiß, denn du kannst sie vorab virtuell fahren. Mit originalgetreuem Videomaterial, präzisen Steigungen, echten Straßen. Wer die Strecke kennt, der schläft besser und der fährt auch besser. Alle Infos auf ruvi.com. Und ich kann dazu noch ergänzen, in unserem Webinar zum Thema Reiseplanung hatten wir den Marek von Ruvi dabei und der hat uns nochmal erzählt, wie die gefilmt haben. Und zwar im letzten Jahr, ganz, ganz frisches Material, kurz vor der Frauenspitze, es war ja das reine Frauenrennen, sind sie die Strecke mit dem Kameraauto abgefahren und haben eben ganz frische Eindrücke eines leeren Queen K Highway. So, wir haben ja schon gesagt, wir wollen euch da draußen hören und haben euch gefragt, was bedeutet euch denn Kona? Und der Erste, der uns darauf geantwortet hat, ist Selçuk aus Berlin.
Ja, also Kona bedeutet für mich das Ziel einer sehr langen und intensiven nebenberuflichen und nebenfamiliären Triathlon-Karriere. Der Wunsch, das Hobby, was ich immer gehabt habe und mit Leidenschaft, gerade und besonders leistungsorientiert in den letzten Jahren, nachdem meine Kinder erwachsen geworden sind, zu betreiben. Die Insel, den Wettkampf, die Atmosphäre vor Ort zu spüren und nicht wie bisher immer nur am Fernsehen zu verfolgen. Das bedeutet Kona für mich, das also intensive Erlebnis außerhalb von Streaming oder von Fernsehsendungen.
Selçuk ist einer der vielen Deutschen, die da zum ersten Mal an den Start gehen. Lars, du warst schon häufiger da. Ich habe es auch häufiger erlebt, nur einmal als Athlet. Aber wir wollen ein bisschen die Strecken vorstellen in dieser Podcast-Serie, die jeden Freitag kommen wird. Aber heute gehen wir noch nicht auf die Strecke, wir gehen bis zur Strecke. Wir reden ein bisschen darüber, was spielt sich an einem Morgen bis zum Start ab, wenn man da in Kailua Kona ohne Neoprenanzug steht und auf die Kanone wartet.
Ja, also es ist natürlich wie bei jedem Ironman oder bei jeder Langdistanz extrem viel Trubel um die Startzone rum. Auf Hawaii oder auf Big Island natürlich auch nochmal die Besonderheit, dass die Startzone oder dieser Gesamtbereich ja wirklich richtig, richtig eng ist. Da gibt es nicht viel auszuweichen. Es ist meistens so, dass man so wirklich ein Treiben von Menschenmassen morgens schon erlebt, die von den Hotels Richtung Pier gehen und da auch Richtung Wechselzone und Hotel unterwegs sind. Und das Besondere daran ist eigentlich, dass man die Wechselzone nicht so betritt, wie man sie betreten hat, bevor man oder wenn man sein Fahrrad abgibt und in die Wechselzone stellt, sondern am Renntag muss man über den großen Parkplatz hinterm Hotel langlaufen. Da ist dann nochmal ein Check, was denn so die Startnummern angeht, weil im Gegensatz zu anderen Ironman-Veranstaltungen ist es nämlich auch Pflicht, die Startnummer sich vorher auf den Arm zu kleben, wie man es zum Beispiel von der Challenge Rot kennt. Und da habe ich noch eine kleine Anekdote von mir, und zwar bei meinem ersten Start auf Hawaii war das auch so die Sache, wo ich gedacht habe, okay, das machst du am nächsten Morgen und dafür hast du ja noch genügend Zeit, und hatte mich da vielleicht nicht so hundertprozentig mit auseinandergesetzt, wie so dieser Sticker funktioniert. Auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, klebst du dir einfach auf den Arm, machst du nass und ziehst du runter. Was ich nicht bedacht habe, war, dass da die Plastikfolie noch dazwischen war. Dann habe ich den Sticker schön nass gemacht und ziehe ihn vom Arm, und am Arm ist nichts zu sehen, und dann sehe ich, wie diese Startnummer so halbwegs auf dem Plastikschutz liegt. Aber das ist nicht schlimm, weil eben dort alles kontrolliert wird. Das heißt, man bekommt dann entweder die Startnummer nochmal mit dem Edding raufgeschrieben, oder es gibt auch nochmal Ersatznummern, die da getaggt werden können. Für die Profis ist ja das Kleben auch erst da zum Betreten in die Wechselzone, und dann läuft man von hinten in Richtung der Wechselzone. Und was beim vergangenen Mal, als ich da auf der Insel war, 2024 auf jeden Fall der Fall war, ist, dass wenn man seine Wechsel oder wenn man die Wechselzone betritt, hat man ja einen Beutel, einen Wechselzonenbeutel. Und als ich die Wechselzone betreten hat, da war es auf jeden Fall so, dass ich mehrfach vom Ordner, oder was heißt mehrfach, ich wurde darauf hingewiesen und musste dann auch meinen Diskussionen irgendwie klein beigeben, weil er da kein Erbarmen hatte. Ich musste alles, was ich in die Wechselzone nehmen wollte, in den Beutel packen. Also selbst meine Flaschen, die ich ans Rad packen wollte, mussten in diesem Beutel sein. Ich durfte sie in keinem anderen Beutel mitschleppen oder irgendwie tragen. Das war ein bisschen merkwürdig, aber da musste alles in so einen ganz kleinen Beutel rein. Reinpassen, und dann habe ich den da wirklich irgendwie noch zurecht gequetscht, um da reinzukommen. Und dann, ja, ist es, glaube ich, ein sehr interessantes Gefühl, auf diesem Pier unterwegs zu sein. Es ist ja wirklich noch am Morgen richtig dunkel. Man ist da mit einer Stirnlampe unterwegs oder ist mit dem Handy behilflich. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen hängt man dann sein Fahrrad auch nicht rein, sondern es gibt ja diese Plastikständer, wo man auch extra nochmal den Hinterreifenradstand einstellen kann oder die Breite einstellen kann, damit das Rad richtig gut reinpasst. Und da muss man sich dann einmal kurz zurechtfinden bei den, ja gut, 2500 bzw. 3000 Fahrrädern, die auf diesem engen Pier stehen, und kann sich nochmal alles so ein bisschen einprägen, und dann wird auch schon über die Lautsprecher gesagt, die Wechselzone schließt bald. Und dann ist es so, dass man aus dieser Wechselzone rausgeht und eigentlich unmittelbar direkt an dieser Wechselzone stellen sich ja dann die Altersklassen auf. Es gibt dann einmal der Startreihenfolge nach überall die Slots, wo die Altersklassen sich eben aufsortieren können. Ganz vorne sind die Profis. Und dann ist eigentlich nochmal so dieser Moment, wo man so tief durchatmen kann. Man hört den Pazifik rauschen und dann geht's langsam los. Da ging bei mir auch so dieser Puls hoch. Die beiden letzten Male stand ich mit einem anderen deutschen Age-Grouper, Fritz Ferner, zusammen, sodass man da so die Anspannung so ein bisschen gemeinsam geteilt hat. Das fand ich sehr angenehm. Und dann ertönt die Nationalhymne und der Tanz der Bewohner. Und das ist auch nochmal so richtig so, dass man da merkt, okay, jetzt gleich geht's wirklich los.
Ja, da wird nochmal in alle vier Himmelsrichtungen in die Muschel geblasen. Ja, ein eindrucksvoller Sound, ja, wenn man das kann. Wenn man entsprechend den Resonanzkörper selber mitbringt, ja.
Absolut, genau. Das hört man dann auch und die Nationalhymne und dann ist danach nochmal kurz ein bisschen Ruhe. Man rutscht dann so langsam mit den Altersklassen auf, weil die Profis ja dann auch ins Wasser gegangen sind und man sieht, wie die, also jetzt die beiden letzten Male war ich, glaube ich, in der ersten Altersklasse oder war ich in der zweiten. Auf jeden Fall stand ich so weit vorne, dass ich die Profis immer zur Startlinie schwimmen hab sehen. Und dann erfolgt ein Kanonenschlag, der wirklich auch ordentlich Wumms hat vom Pier.
Ja.
Und dann geht's mit allen zusammen oder mit der gesamten Age Group eben runter Richtung Wasser.
Ja, und was dann passiert, darüber reden wir nächste Woche. Ich kann nur sagen, jeder fängt mal klein an, manche werden dann am Ende Weltmeister. Du erlebst das alles auch irgendwie, ich meine, viele kennen dich, viele wissen, was du leisten kannst da, aber du erlebst das alles auch irgendwie wie so ein kleiner Junge manchmal. Das Gefühl, ne?
Ja, ich bin auch nichts anderes als die anderen Age-Gruppe. Also da ist auch Nervosität, ich vergesse auch Sachen oder muss da mich irgendwie selber ziemlich kontrollieren und gucken, dass ich da den Fokus habe. Und ich finde gerade so diese Zeit vorher muss man halt immer so ein bisschen überlegen. Es sind natürlich Strecken, die man da zurückgehen muss. Man gerade wenn man beim Bike-Check-In ist, hat man so ein gewisses Gefühl dafür, wie eventuell die Wege sind. Und ich fände, wenn man da zum Renntag schon so seinen gewissen Plan hat, wie weit es bis dahin ist, wie man wirklich an seinem Fahrrad ist und da alles vorbereitet und dann langsam rausgeht, ist das, glaube ich, echt eine Sache, mit der man sich sehr gut befassen kann. Und da bin ich, glaube ich, genauso wie alle anderen. Oder nehme ich da auch gar nicht raus und frage da auch mal, ob man mir mein Swimskin eventuell schließen kann. Oder ich gucke, dass ich da noch gut Vaseline oder Milkfett mir in den Nacken schmiere, damit der Pazifik da nicht seine Spuren hinterlässt. Und da ist auf jeden Fall ja schon auch eine gute Anspannung da und ich versuche auch immer so diesen Fokus zu haben. Ich finde, gerade wenn eben so die Stimmung immer nochmal, ja, aufgeheizt wird es ja nicht, aber nochmal so entfacht wird, gerade mit den Muschelbläsern und was dann so vom Tanzen und mit dem Trommeln da immer noch ist. Ja, das ist schon was anderes, als wenn man eventuell einmal so den Hacker auf dem Sandberg zum Beispiel in Frankfurt mitmacht oder so. Ist auch was Cooles, aber wenn man dann am frühen Morgen ist und dieses Meeresrauschen hat, die Sonne geht langsam auf und dann rutscht man da wirklich langsam nach vorne, bis man dann doch die nassen Füße am Digmi Beach bekommt. Das ist schon.
Ja, jetzt habe ich Gänsehaut.
Ja, das ist
so. Du sagtest gerade, du bist wie alle anderen, aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Ich habe heute nochmal bei Ironman gefragt, habe auch eine Antwort bekommen und die Antwort heißt, wir arbeiten dran. Wir wissen noch nicht, ob die Wechselzone tatsächlich wieder so aufgebaut ist, wie wir es gerade besprochen haben, oder ob sie aus Kapazitätsgründen doch auf den großen Parkplatz, über den du gesprochen hast, wandern muss. Wir wissen auch noch nicht, ob du wieder in erster Reihe stehen wirst. Die Reihenfolge der Startgruppen wird auch überarbeitet. Es wird ja deutlich voller als wahrscheinlich bei jedem anderen Eintages Ironman auf Hawaii. Wir haben ja die Doppeltage gehabt vor 4 Jahren inzwischen mit 2 Renntagen. Aber es wird dieses Jahr der größte Ironman Hawaii pro Tag und irgendwo müssen die Leute bleiben.
Ja, ich meine, man hat es ja schon auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Profis ja auch nach vorne schon gerutscht sind, sondern waren sie ja auch ganz, ursprünglich waren sie ja auch mal mit auf dem Pier, dann sind sie nach vorne gerutscht, sodass sie da schon auf dem Anstieg Richtung der Palani waren oder auf diesem ersten Stück. Und es gab ja jetzt auch dann schon immer dieses Ausweichen oder diese Erweiterung der Wechselzone Richtung ja dieses Klohäuschens oder der Duschanlage, sodass man da auch schon ein bisschen weiter noch rüber gerutscht ist zu dem Strand, wo mittlerweile auch der Start vom Hoala Swim stattfindet. Also ja, und noch mehr unterkriegen wird wahrscheinlich schon ganz schön eng, weil man braucht auch so ein bisschen Platz dann zum Laufen oder auf jeden Fall, um aus der Wechselzone rauszukommen. Und ich glaube, wenn man dann halt mit den Fahrrädern noch weiter oder mit den Ständern noch weiter eben runterrutscht, hat man da auch kaum Platz mehr. Ja, und ja. Oder beim vergangenen Mal war es so, dass dort ja auch noch, ich glaube, 2 Stationen waren da auf jeden Fall aufgebaut, um quasi sein Fahrrad nochmal, ja, wenn ein Defekt da ist, da nochmal die letzte Hilfe zu bekommen, beziehungsweise gab es da so einen Mechanikerstand. Von daher, ja, mal gucken, wie es wird. Also wenn es wirklich so ist, dass es hinten auf den Parkplatz geht, dann ist die Wechselzeit definitiv länger. Das auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, weil ich finde eigentlich so dieses auf dem Pier langlaufen ist irgendwie schon auch
hat was.
Man kommt ja
die Luftbilder von den beleuchteten Fahrrädern in der Nacht und so.
Ja, ja, und dann immer um diese in den letzten Jahren war es ja immer diese Powerade-Flasche, die ganz vorne stand. Ich weiß gar nicht, was es früher oder Gatorade-Flasche.
Gatorade, nicht verwechseln.
Gatorade war es. Das
ist auch schon mal eine Budweiser-Flasche.
Und das markiert ja schon immer irgendwie so diese Spitze von dem Pier und da müssen alle rumrennen. Also es hat schon was. Ja. Vielleicht ist dieser Laufweg der gleiche.
Aber also, liebe Verantwortlichen bei Ironman, vielleicht können wir uns darauf einigen, nehmt nicht mehr Leute in das Rennen, als auf den Pier passen. Es wird auch der Fairness beim Radfahren förderlich sein, wenn es nicht mehr werden. Also vielleicht hört man ja auf uns.
Definitiv.
Wenn man schon mal auf Hawaii ist, dann muss man natürlich auch was Touristisches erleben. Und das ist unsere nächste Rubrik. Wir wollen mal so über die Hotspots sprechen, die man gesehen haben muss. Hast du in deinen aktiven Jahren da schon aktive Lava gesehen?
So richtig aktive Lava nicht. Also ich muss sagen, beim ersten Mal, wo ich da war, habe ich auch gar nicht so viel davon gesehen. Da hatten wir so einige Pressetermine oder auch so ein bisschen mehr eingespannt.
Da warst du in der Swift Academy.
Genau, da war ich in der Swift Academy, war da so ein bisschen mehr eingespannt. Beim letzten Mal war ich mit ein paar Freunden unterwegs und da muss man sagen, haben wir auf jeden Fall so 2 Tage Sightseeing gemacht oder am Montag vorm Rennen war es auf jeden Fall so, dass ich da einmal diese gesamte Runde gefahren bin. Ich war beim Black Sand Beach eben auch bei den Vulkanen und dann bis nach Hilo rüber und dann noch einmal hoch auf den Mauna Kea. Aber das sind alles Sachen, über die wir sprechen. Aber direkt aktive Lava im Vulkan habe ich leider nicht gesehen.
Vielleicht haben wir in diesem Jahr ja Glück, denn der Kilauea im Süden von Big Island, der bricht aktuell aus. Und wenn man jetzt so an bricht aktuell aus denkt man, da ist immer Lava. Das ist aber nicht so. Der Kilauea bricht in Episoden aus. Und zwar seit dem 23. Dezember 2024, immerhin seitdem 52 Mal. Und das mit einer recht großen Verlässlichkeit. Dafür sorgt Madame Pele, die hawaiianische Göttin des Feuers, der Blitze, des Windes und der Vulkane. Die macht es nämlich immer ganz schön spannend. Die Episoden, die waren am Anfang ein bisschen länger, also es verändert sich auch da. Die dauern momentan so im Schnitt nur 8,5 Stunden und bei 3 Stunden Anfahrt mit Fußwegen, die man aus Kailua Kona hat, muss man so im richtigen Moment losfahren, wenn man nur noch was erleben will. Aber das Ganze ist inzwischen natürlich sehr gut untersucht. Man misst da zum Beispiel mit sogenannten Tiltmetern die Aufblähung des Vulkans, indem man die Neigung der Flanke, wenn die sich ändert, und dann weiß man eben, ab einer gewissen Neigung ist quasi das Fass voll und dann bricht er wieder aus für 8,5 Stunden. In diesen 8,5 Stunden passiert eine ganze Menge. Und zwar werden da 5 bis 10 Millionen Kubikmeter flüssige Steine rausgeschleudert.
Wie viel Kubikliter oder Meter hat jetzt so ein Schwimmbad? Vielleicht kann man sich das dann fast noch besser vorstellen.
Das müsste ich jetzt mal nachrechnen. Es ist zumindest richtig, richtig viel und das mit richtig Druck. Das geht nämlich bis zu 300 Meter hoch. Das ist ungefähr Größenordnung Eiffelturm. Ja, so hoch fliegen da flüssige Steine.
Also 2500 Kubikmeter Wasser gibt es in einem olympischen Schwimmbecken ungefähr. Also 2,5 Millionen Liter Wasser.
Liter, wir sind bei...
Ja, 2500 Kubikmeter sind. Also
2500 Kubikmeter sind ein olympischer Pool. Wir sind bei 5 bis 10 Millionen Kubikmetern. Wow, krass.
Kann man sich überlegen, wie viele olympische Pools da in die Luft fliegen.
Ja, ja. Also man kann das Ganze relativ gut planen, wenn es soweit ist. Es gibt allerdings eine Krux. Der Vulkan bricht aus und dann ist so die Wahrscheinlichkeit, wann er wieder ausbricht, relativ, naja, wie soll ich es ausdrücken? Es wird immer wieder auf Null gesetzt. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, wenn der Vulkan im Schnitt alle 2 Wochen ausbricht und dann sind es mal 3 Wochen, dass der nächste Ausbruch nach einer Woche stattfindet, sondern ist wieder Reset und es sind im Schnitt wahrscheinlich wieder 2 Wochen. Wenn man von jetzt an so hochrechnet Richtung Oktober, dann werden wir Anfang Oktober ungefähr die Episode 57 haben, kurz nach dem Ironman Hawaii die Episode 58 und Ende des Monats die Episode 59. Vielleicht haben wir ja Glück. Dann fahren wir hin.
Also, ich habe bis jetzt nur einen kleinen Vulkan mal ausbrechen sehen, oder so eine Art Geysir, das ist ja kein Vulkan, aber auch was sich aufbläht. Und das war in Neuseeland und da wurde das immer provoziert, indem die Oberflächenspannung dann gesprengt wurde, indem immer ein bisschen Waschpulver reingesprüht wurde, damit dieser dann einmal zur bestimmten Tageszeit oder Uhrzeit an einem Tag dann immer ausbricht, damit die ganzen Parkbesucher von diesem, Schwefelpark, da wirklich auch einen Geysir-Ausbruch sehen. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger bei dem Vulkan zu lösen.
Ja. Im Team Germany Kona 26 Powered by Ruby sind inzwischen 20 Altersklassen vertreten. Wir haben 10 Episoden, das heißt die Hälfte der Altersklassen können wir vielleicht durchgehen. Wir picken uns immer mal welche raus und wir beginnen heute mit der jüngsten Altersklasse bei den Frauen. Da haben wir nämlich 2 Athletinnen und die eine, ich weiß gar nicht, ob sie einen Vulkanausbruch schon gesehen hat da, aber sie war schon da auf Hawaii und hat sich da qualifiziert. Nicht wie du das jetzt getan hättest, als Weltmeister fürs nächste Jahr qualifiziert, sondern die Maja Falkiewicz aus Wahingen an der Enns, die war dieses Jahr schon beim Ironman 73, etwas weiter nördlich von Kailua Kona, hat so ein paar Abschnitte der Radstrecke, die ähnlich sind. Ansonsten Schwimmen im wunderbaren Pazifik und das Radfahren auf einem Golfkurs. Die hat sich da qualifiziert und macht quasi, ja, letztendlich macht sie auf Hawaii ihren ersten Ironman.
Ja, was für eine geile Geschichte. Ich meine, es gab ja früher mal noch die Chancen, sich so ein bisschen anders zu qualifizieren. Bis jetzt ist es so, dass ja wirklich, ich glaube, der 73 auf Hawaii ist der einzige oder die einzige Mitteldistanz, von der aus man sich noch für Hawaii qualifizieren kann. Umso cooler ist es, dass es eigentlich so funktioniert hat und man in dem Sinne zweimal vor Ort sein kann und dann auch gleichzeitig noch seine oder ihre erste Langdistanz oder an dem Ort auf Big Island dann wirklich absolvieren und hoffentlich auch finishen kann. Ich finde es eine richtig spannende Sache, aber es ist ja nicht so, dass sie ins kalte Wasser geworfen wird, was so diese ganzen Bedingungen angehen, sondern sie hätte wirklich schon mal so die Hälfte davon mitbekommen, wie sich's anfühlt und wie es sein kann. Von daher ist es, glaube ich, nochmal ein anderes erstes Mal als für jemanden, der sich hier vielleicht bei der Langdistanz in Deutschland oder so qualifiziert und dann das erste Mal auf Hawaii ist. Das erste Mal Langdistanz ist sicherlich was anderes, aber das erste Mal Hawaii ein Rennen zu gestalten, auf jeden Fall auch. Von daher, da zweimal in diesen Genuss zu kommen und beide Male zu sagen, dass man seine Rookie-Erfahrung auf Hawaii hatte, sowohl Mitteldistanz-Sieg als auch Langdistanz, also ja, cool.
Ja, ne, also Maja, die kenne ich ganz gut, die ist nämlich auch Guide in Trainingscamps von unserem Partner Hannes Hawaii Tours, mit dem wir sehr viel rund ums Team Germany Kona 26 Powered by Ruby machen werden. Es gibt noch eine zweite Athletin aus der Altersklasse, das ist die Lena Sang. Lena hat sich hier beim Ironman Hamburg qualifiziert, kommt aus Essen und hat wie viele andere auf unserer Website trimark.de/Kona26 auch ihr Profil hinterlegt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie sie trainiert, um eben auf Hawaii dann auch performen zu können. Sie ist Zweite geworden in der Altersklasse hier beim Ironman Hamburg in 10:16 und dafür trainiert sie 400 Kilometer Schwimmen im Jahr, 14.000 Kilometer auf dem Rad und 2.000 beim Laufen. Lars, ich würde mal behaupten, das schaffen wir beide zusammen nicht.
Es wird, also die Schwimmkilometer definitiv nicht. Radkilometer hängt so ein bisschen davon ab, wie viel du im Jahr machst, aber da kommen wir, glaube ich, auch aktuell schwer ran und laufen in diesem Jahr definitiv auch nicht.
Also laufen kann ich dir sagen, habe ich unter 200. Da müsstest du schon 1800 haben, um damit wir die Lena in den Sack stecken.
Nee, kriege ich dieses Jahr definitiv nicht hin oder auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es sind auf jeden Fall Werte, die richtig, richtig beeindruckend sind, finde ich. Gerade das überhaupt alles so unter einem Hut zu bekommen und so den strukturierten Tag so hinzukriegen. Und man sieht auch, man kann ja seine eigene Einschätzung so ein bisschen geben, wie eventuell so die Schwimmstärke ist, wie die Radstärke ist und die Laufstärke ist. Und da schätzt sie auf jeden Fall ihre Laufstärke oder das Laufen auch als ihre stärkste Disziplin ein. Das heißt, sie ist auf jeden Fall eine Athletin, die man hinten raus auf dem Marathon dann fürchten muss, wenn man bis dahin vor ihr liegt. Und trotz des großen Schwimmumfangs sagt sie aktuell noch, ja, das ist auf jeden Fall eine Disziplin, die ausbaufähig ist mit 3 von 10. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, bei wirklich, egal ob Männer oder Frauen, in so jungen Alters- oder in der jüngsten Altersklasse, 18 bis 24, sich so schon zu committen für eine Langdistanz, finde ich extrem stark und zeigt ja auch, dass da eine ziemliche Entwicklung ist, dass auch eben wirklich die jüngeren Athleten und Athletinnen da ja eine Freude dran haben, sich vielleicht so ein bisschen zu quälen und, ja, und dafür zu arbeiten.
Ich habe ja immer gesagt, in einem Ironman lernt man so viel wie in einem Jahr sonst im Leben. Und das hat sie auch mitgemacht hier beim Ironman Hamburg. Die hatte einen sehr chaotischen Schwimmstart, dann richtig harte Momente auf dem Rad und einen Lauf, der sich am Ende nur noch wie ein Kampf angefühlt hat. Das können viele nachvollziehen. Aber sie sagt auch, das ist genau der Grund, warum sich die Quali so besonders anfühlt. Denn die Quali steht nicht für ein perfektes Rennen, sondern dafür auch in den Tiefs dran zu bleiben.
Ja, und sie sagt auch, wie viele oder wie eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich fast alle das irgendwie unterzeichnen können, die auf der Langdistanz unterwegs sind oder auch auf der Mitteldistanz, dass eben Triathlon keine Einzelsportart ist. Man ist im Team unterwegs. Es ist natürlich schon so, dass der Athlet oder die Athletin dann wirklich die Lorbeeren irgendwie alleine einheimsen oder diejenigen sind, die dann da stehen. Aber wer da alles im Hintergrund ist, um überhaupt so einen Start dann auf Big Island zu ermöglichen, ist dann doch schon ein riesengroßes Team oder meistens schon so Familie, Freunde etc., die das alles unterstützen. Und wenn diese Unterstützung, glaube ich, nicht da ist, dann wird es für viele noch schwieriger, das irgendwie zu schaffen. Und das unterstreicht sie eben auch.
Ja, wir können nur sagen, viel Erfolg in der weiteren Vorbereitung, Maya und Lena. Und nächste Woche, ich würde vorschlagen, wir reden mal über deine Altersklasse dann.
Das könnten wir machen. Also da habe ich auf jeden Fall, von einem habe ich Insights.
Apropos Insights, wir wollen immer mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das machen wir in allen unseren Medien und heute schauen wir mal, oder in diesem Podcast schauen wir mal, was gibt es eigentlich noch so an Sportevents in Hawaii, in Kailua Kona. Und ich bin da gestoßen auf den UCC Coffee Kona Marathon. Der findet seit 28 Jahren statt, zuletzt jetzt gerade vor ein paar Wochen. Und ja, hat viele Streckenelemente, die man vom Triathlon kennt, und zwar größtenteils den Ali Drive. Start und Ziel sind vom Hugus, das kennen viele. Du weißt, wo es Hugus ist?
Ja,
mittendrin.
Ja, mittendrin. Genau, mittendrin. Ali Drive, ja, auch eine der bekanntesten, wahrscheinlich, oder nicht der eine der bekanntesten, aber schon eine echt sehr bekannter Abschnitt, weil es einfach so der Kursabschnitt ist, der eben am Anfang gelaufen wird. Wenn ich so zurückdenke, ist für mich immer noch das Beeindruckendste, was so auf dem Ali Drive eigentlich passiert ist, der Wechsel von Sebastian Kienle und Jan Frodeno, wie sie gemeinsam auf den Ali Drive gehen und dann so gefühlt erstmal beim 3:30er Schnitt dort auf dem Ali Drive anfangen, den Marathon zu starten und dann ein bisschen Smalltalk halten. Das ist auf jeden Fall so der Ali Drive, wie ich ihn kenne. Und sonst, finde ich, wirkt er immer, ich finde, er wirkt harmloser, als er ist.
Ja, ja, ja.
Also beim Kona Fun Run merkt man es vielleicht so ein bisschen, aber es geht ja schon erstmal so halbwegs flach los und dann kommen direkt die Wellen. Und im Gegensatz zum Highway ist es natürlich noch so ein bisschen angenehmer, weil ab und an mal so ein bisschen Schatten ist. Aber dieses Hoch und Runter ist nicht ohne, finde ich. Also das ist wirklich, gerade wenn man da gerade vom Rad kommt und dann auf diese Passage muss. Und auch wenn ein bisschen Schatten ist, es ist auf jeden Fall nichts, wo man nicht ins Schwitzen kommt.
Ja, ja, das sieht man auch. Das ist ein hartes Rennen und es ist ein Freizeitrennen, ein Hobbyrennen. Das sieht man auch an den Zeiten. Also das ganze Event besteht noch aus mehr Rennen. Es gibt noch einen Halbmarathon, einen Viertelmarathon, 5000 Meter Lauf. Aber den Marathon, da gibt es eine einzige Finisherin, die zwar deutlich, aber unter 4 Stunden gefinisht hat. Rachel Sullivan, die kommt vom Festland der USA. In 3:41 hat sie gewonnen. Und bei den Männern gab es tatsächlich einen einheimischen Sieg für Jared Galden. Der hat in 2:53 gewonnen bei den Männern und ist einer von 4 Läufern, die unter 3 Stunden geblieben sind. Ja, das Ganze findet jährlich statt, immer im Sommer, also für uns Triathleten in der Regel nicht erreichbar, aber eins der vielen Events, die in Kailua Kona im Sport noch eine Rolle spielen. Nächste Woche kann ich schon sagen, da reden wir über was richtig Extremes auf ganz besondere Art.
Ich bin gespannt.
Damit wären wir auch schon fast durch mit dieser Episode. Ich habe ja gesagt, wir reden jedes Mal über ein hawaiianisches Wort. Und das Wort heute war Mahalo. Das haben wir bewusst an den Anfang genommen, weil jetzt ihr die Chance habt, Mahalo, also Danke zu sagen. Und wir haben den Selçuk schon am Anfang gehört und hören ihn jetzt noch einmal.
Hallo, ich bin der Selçuk aus Berlin und ich möchte mich ganz besonders bei meiner Frau Aysun und meinen Kindern bedanken, die das immer, wenn auch im vernünftigen Rahmen von mir durchgeführt, mitgetragen haben. Und bin dankbar für die Unterstützung, auch als Support, ob nun an der Strecke oder einfach nur online Daumen drücken. Vielen Dank an euch.
Ja, danke, Selçuk. Und danke, Lars, für diese erste Episode von Aloha Friday.
Mahalo.
Wir hören uns nächste Woche wieder und dann reden wir über alles Weitere, was den Ironman Hawaii und das Team Germany Kona 26 betrifft. Wie gesagt, ab jetzt, jeden Freitag auf diesem Kanal ist Aloha Friday. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.